Welle. Der Campus Talk.
Ich bin Walle. Das ist ein neues Format, ein Podcast. Und ich sitze hier mit Professor Dr. Michael Sternert. Sie sind wissenschaftlicher Leiter des Forschungszentrums Moderne Mobilität TC Plattling. Können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, an was Sie da forschen?
Zuerst guten Tag, danke vielmals für die Einladung hier zu euch ins Studio. Zukünftigen Campus in Plattling, der zurzeit im Bau ist,
im Bau noch, okay.
Wird es vor allem drei verschiedene Hauptforschungsgebiete geben. Das erste große Gebiet ist die Forschung an elektrochemischen Energiespeichern, also an Batteriesystemen wie Lithium-Ionen-Batterien und verschiedenen neuen Batteriekonzepten der Zukunft. Mhm. Sowie es gibt noch ein Spezialforschungsfach für Leistungselektronik beim Kollegen Kreuzer, sowie das große Gebiet des autonomen Fahrens, das bei uns auch ganz speziell behandelt werden wird. Und das natürlich ein ganz besonders interessantes Thema ist für die Automobilität der Zukunft.
Mhm. Sie speziell sind ja auch in der Lehre tätig, wenn ich das richtig verstanden habe, hier an der THD, oder?
Ja, genau.
Für Batterien und Superkondensatoren. Jetzt für mich als Laie, was ist denn ein Superkondensator?
Ein Superkondensator ist ein Kondensator, also ein elektrisches, beziehungsweise in diesem Fall sogar ein elektrochemisches Teil. Und zwar ist es eine Energiespeichereinheit, die man sich eigentlich wie eine Batterie vorstellen kann, die aber nicht elektrochemisch funktioniert. Sie wird zwar elektrochemisch hergestellt und elektrochemisch formiert, also vorbereitet, aber die Speicherung in diesem Kondensator funktioniert eigentlich rein physikalisch aufgrund von elektrochemischen Doppelschichten. Das bedeutet, dass ein Kondensator im Gegensatz zu einer Batterie sehr schnell geladen und auch wieder entladen werden kann. Mhm. Und das mehrere hunderttausend Male. Ein Superkondensator unterscheidet sich von einem normalen Kondensator im wissenschaftlichen Sprachgebrauch dadurch, dass ein normaler Kondensator üblicherweise aus verschiedenen Wicklungen besteht, die also jetzt zum Beispiel irgendwelche Dielektriker beinhalten. Das sind meistens Feststoffe. Und während der Superkondensator sehr ähnlich einer Lithiumbatterie aufgebaut ist. Mhm. Und eigentlich, man kann fast sagen, eine Lithiumbatterie ist, die nicht als Lithiumbatterie funktioniert, sondern sehr hohe innere Oberflächen aufweist, also zum Beispiel Aktivkohleelektroden, und dadurch weit über das Potenzial oder über die Möglichkeiten eines herkömmlichen Kondensators vermag, Energie zu speichern.
Mhm. Ist also ein super Kondensator. Was ich mich frage, wie weit sind wir in der Batterieentwicklung fortgeschritten? Gibt es da überhaupt noch viel Luft nach oben oder sagt man, man kommt demnächst an ein Limit irgendwie?
Also die Forschung an Batterien, die Forschung vor allem an Lithium-Ionen-Batterien, weil Lithium-Ionen-Batterien also nach wie vor die vielversprechendste Technologie auf dem ganzen Gebiet der Batterien, elektrochemischen Energiespeicher darstellt. Mhm. Auf diesem Gebiet ist in den letzten 10, 15 Jahren sehr viel passiert. Man hat also die Energiedichten der Zellen massiv steigern können. Mhm. Man hat jetzt wesentlich höhere Energiedichten als zum Beispiel noch in den 90er Jahren. Mhm. Und nicht nur höhere Energiedichten, sondern auch höhere Leistungsdichten. Das heißt, diese Batterien können nicht nur mehr Energie speichern, sie sind auch viel, viel schneller. Und diese Entwicklung ist jetzt noch nicht am Ende. Im Gegenteil, man ist dabei, neue Materialien in die Batterien einzubauen, die in den nächsten 5 Jahren, also das kann man sagen, in den nächsten 5 Jahren auf alle Fälle Zuwächse in der Energiedichte von 10-20% versprechen. Und das ist also wirklich relativ kurzfristig. Dazu muss man in den Batterien nicht besonders viel ändern. Das Konzept bleibt eigentlich genau dasselbe. Es werden nur andere Materialien eingebaut. Langfristig gibt es hier also allerdings immer noch im Labor Maßstab oder auf der Entwicklungsstufe des Forschungslabors Technologien wie zum Beispiel die Lithium-Schwefel-Batterie, ist auch ein Lithium-System, aber das ist ein ganz anderes Konzept, und die Lithium-Sauerstoff- oder Lithium-Luft-Batterie. Das wird allerdings noch etwas dauern.
Okay, und vielleicht gibt es ja auch irgendwie noch ganz andere Sachen, die man sich jetzt noch gar nicht vorstellen kann, oder? Zukunft ist ja immer so, man kann jetzt natürlich von dem reden, was wir gerade haben, aber vielleicht kommt noch irgendwas ganz Neues dazu. Eine andere Frage, werden die weiterhin mit Ladekabeln aufgeladen? Werden so Autobatterien oder vielleicht, ich habe gehört, Induktion in der Fahrbahn verbaut oder so, forschen Sie da auch am TC Plattling?
Es wird zu Ladetechnologien auf alle Fälle einen Schwerpunkt geben. Bei der Lademethode der Fahrzeuge ist es so ähnlich wie mit dem Smartphone. Das Smartphone kann man jetzt anstecken und man kann das Smartphone dann, wenn man es am Kabel ansteckt, sehr schnell laden. Oder man legt es immer auf einen induktiven Lader und da dauert es halt etwas länger. Also man bringt über ein Kabel auf alle Fälle höhere Leistungen in die Batterie als über das Kabel höhere Leistungen in die Batterie als über eine induktive Platte, obwohl es natürlich auch jetzt relativ zu sehen ist. Aber der Aufwand ist für dieselbe Leistung natürlich beim Kabel wesentlich geringer.
Okay, weil das hört sich ja schon irgendwie spannend an, wenn man jetzt sagt, man hat so ein E-Auto und lädt es quasi während dem Fahren im Vorbeifahren immer wieder auf. Also ich habe da ein Video gesehen, das klang für mich irgendwie, da kann man endlos fahren. Das wäre natürlich...
Es ist eine spannende Idee, wobei man aber dazu sagen muss, dass alles, was eine Veränderung der Infrastruktur bedeutet, wie zum Beispiel, dass irgendetwas in die Fahrbahn eingebaut wird, oder eine Oberleitung zum Beispiel über die Fahrbahn gebaut wird, sehr kostenintensiv ist. Also ich kann das zum Beispiel von den elektrischen Bussen sagen, die, ich kann mich erinnern, also noch bevor jetzt der große Elektromobilitätstrend ausgebrochen ist, hat es in Österreich, also ich bin ein gebürtiger Österreicher, in zwei Städten, also in Salzburg und in Linz, O-Busse gegeben, also Oberleitungsbusse. Die waren kurz davor eingestellt zu werden, weil also die Wartung der Oberleitungen zu kostenintensiv war. Man war kurz davor, auf Diesel umzusteigen. Das ist also gerade noch in letzter Minute gestoppt worden, aber wie gesagt, diese Leitungen zum Beispiel, oder es wäre noch kostenintensiver, wenn es ganze Induktionsspulen wären, die jetzt wirklich in den Asphalt eingelassen werden müssen. Das ist also, bedeutet sehr hohe Kosten, und das ist dann meistens sozusagen der Knackpunkt an der ganzen Technologie. Darüber hinaus, ich bin jetzt kein Spezialist dafür, aber man hört so, dass zum Beispiel so Induktionsspulen, die wirklich nur vor den Ampeln in die Fahrbahn verlegt werden, damit die Ampel weiß, ja, ob jetzt irgendwelche Fahrzeuge zurzeit vor der Ampel stehen, selbst die sind sehr, sehr wartungsintensiv und fallen sehr gerne aus. Durch Salz zum Beispiel, ja, durch das Streusalz im Winter. Also alles, was irgendwie in den Asphalt eingelassen werden muss, ist etwas, da muss man abwägen, ob das wirklich was bringt, vor allem von den Kosten.
Ja, Sie haben es eben gesagt, Sie sind eben vor allem Experte für Batterien. Ich frage es jetzt einfach trotzdem zu moderner Mobilität im Allgemeinen, weil das heute das Thema ist unseres Podcasts. Dieser Kostenfaktor wird ja immer als Argument genommen, auch zum Beispiel, wenn man neue Tankstellen oder sowas bauen muss, andere Tankstellen, da frage ich mich, sind so E-Ladestationen teurer als jetzt herkömmliche Tankstellen?
Also ich kann jetzt die Kosten im direkten Vergleich von einer herkömmlichen Tankstelle zu einer E-Tankstelle jetzt von meinem Spezialgebiet her nicht wirklich vergleichen, beziehungsweise ich habe hier keine Informationen. Es ist halt eine Frage der Infrastruktur. Wenn die Versorgung, also die wirklich leistungsstarke Versorgung, also die Stromversorgung in einem Gebiet einmal ausgebaut ist, dann ist es natürlich relativ einfach, dort eine Stromtankstelle aufzubauen. Aber es war auch mit normalen Tankstellen nicht anders. Ja. Der Durchbruch der Verbrenner, so um 1900 herum, den hat es auch nur deshalb gegeben, weil es bereits eine Verteiler Infrastruktur für Benzin beziehungsweise eben wirklich für Öl oder Gasöl ja, in den Vereinigten Staaten gegeben hat, die bereits vorher aufgebaut wurde, und zwar für Öllampen zum Beispiel. Und mit dem Durchbruch der Glühbirnen wurde diese Verteilerinfrastruktur mehr oder weniger überflüssig. Und auf diese Infrastruktur hat sie dann mehr oder weniger die Verteilung des Benzins für Verbrennungsmotoren draufgesetzt. Und das war eigentlich der Startvorteil, der um 1900 gegenüber den Elektroautos, weil die waren nämlich damals sehr wohl eine Konkurrenz zu den Verbrennern und auch zu den Dampfautos, also das war eine echte Alternative, wie sie da Verbrenner eben durchgesetzt hat.
Okay, ja, man könnte jetzt sagen, man hat ja jetzt auch eh schon ein Stromnetz, also das verstehe ich dann nicht ganz, ehrlich gesagt. Nochmal zur Batterieforschung oder zum Problem, das ich da sehe. Das Thema Lithiumabbau, das ist ja scheinbar ist auch nicht besonders toll, was da passiert irgendwie in Argentinien, entstehen Wüsten, so habe ich mal eine Doku gesehen. Ist es nicht eine Problemverlagerung irgendwo auch von Öl zu jetzt Lithium?
Also man muss zuerst einmal sagen, Lithium ist ja bei einem Elektroauto, sofern das Elektroauto ein batterieelektrisches Auto ist, ja kein Brennstoff, so wie es zum Beispiel Benzin oder Diesel ist. Das heißt, das Lithium wird ja nicht verbraucht. Das Lithium wird nur zur Herstellung der Batteriezellen benötigt und dafür wird es im Verhältnis zur Größe und zum Gewicht der Batterie nur in einem sehr geringen Maße benötigt. Also man kann sagen, wenn eine Batterie 100 Kilo hat, dann benötigt diese 100 Kilogramm Lithium-Batterie nur in etwa 3 Kilogramm Lithium.
Okay.
Also das ist sehr, eigentlich sehr wenig. Und vor allem, das wird ja nicht verbraucht, so wie eben ein Dieseltank leer gefahren wird, sondern diese Batteriezellen oder das Lithium in den Batteriezellen wird über das gesamte Betriebsleben des Fahrzeuges weiterverwendet und zwar als Speichermedium und nicht als Verbrauchsstoff, wenn man so sagen will. Zu dem Abbau muss man sagen, wie gesagt, es wird wesentlich weniger benötigt, als öfters suggeriert wird und es ist auch das Recycling des Lithiums eigentlich eine einfache Sache. Es wird aber zurzeit aus Kostengründen nicht gemacht, obwohl es auf alle Fälle möglich wäre.
Krass, okay. Ja, das ist schwierig, das Thema. Ich habe das Gefühl, da sind immer irgendwelche Einflüsse von außen, die sagen, Öl ist eigentlich immer noch das Beste. Und ja, was ist mit Wasserstoff? Ist das eine Alternative? Oder gibt es sonst irgendwelche anderen vielversprechenden Antriebsmöglichkeiten für die Zukunft? Oder ist Elektromobilität das Ding?
Also man darf eigentlich keine Technologie jetzt einmal per se ausschließen oder sagen, die ist besser als die andere. Man muss immer sich anschauen, für welchen Zweck oder für welchen Einsatz man jetzt eine Technologie einsetzen will. Und im Falle des Wasserstoffs ist es zum Beispiel so, wenn man Wasserstoff hat, weil man eben aus gewissen Gründen eine Industrie hat, wo viel Wasserstoff anfällt, was durchaus sein kann, dann ist Wasserstoff ein großartiges Medium, um jetzt eben zum Beispiel Auto zu betreiben. Wenn man jetzt keinen Wasserstoff hat und man muss den Wasserstoff zuerst herstellen, dann verliert man über die gesamte Kette der Wasserstoffherstellung und der Verwendung des Wasserstoffs im Fahrzeug dermaßen viel Energie, dass man je nach Technologie, also ob man den Wasserstoff jetzt in einem Verbrennermotor, also einem Ottomotor letztendlich verbrennt oder in einer Brennstoffzelle, also einer elektrochemischen Brennstoffzelle, umsetzt, in etwa also von 100% Ausgangsenergie, die man jetzt in diese Produktion von Wasserstoff hineingesteckt hat, kriegt man dann am Schluss bei einer Brennstoffzelle bestenfalls 25% wieder zurück. Also man verliert 75%, wahrscheinlich mehr. Und beim Verbrenner landet man irgendwo bei 10%.
Noch weniger.
Also es bedeutet, die Produktion von Wasserstoff, zum Beispiel durch Elektrolyse, ist leider sehr ineffizient. Also wenn ich sage, also ich elektrolysiere jetzt Wasser und stecke da eben jetzt 100 Kilowattstunden hinein, dann bekomme ich bei den allerbesten Elektrolysezellen 50 bis 60 Kilowattstunden Wasserstoff heraus.
Mhm.
Also es ist leider Gottes eine sehr verlustreiche Kette, Produktionskette, wenn man so sagen will, während eine gute Lithium-Ionen-Batterie, die langsam geladen und relativ langsam entladen wird, kann man sagen, man kriegt von 100%, die man reinsteckt, wieder 90% raus.
Hm. Das ist schon ein Unterschied. Brauchen wir vielleicht durch die Politik irgendwie mehr Innovationsdruck? Weil wenn man jetzt, also ich weiß nicht, es sind ja so viele Sachen im Raum, irgendwie Dieselverbot, Geschwindigkeitsbegrenzung auf deutschen Autobahnen, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber brauchen wir irgendwie mehr Druck, dass wirklich Firmen neue Sachen entwickeln oder Lithiumbatterien besser machen?
Also man muss einmal unterscheiden, ob eine ob es jetzt eine Technologie, wie zum Beispiel eben eine Batterietechnologie, durchsetzt, weil sie jetzt durch politische Randbedingungen mehr oder weniger gepusht wird, oder ob die Leute die Technologie kaufen, weil sie sich davon Vorteile versprechen.
Mhm.
Ich bin der Überzeugung, dass zum Beispiel ein Verbrennermotor, also ein Hybridmotor, also ein Verbrenner mit einer größeren Batterie, mit der man zum Beispiel wirklich 100 Kilometer fahren kann, viele Leute, die allermeisten Wege, die sie am Tag mit dem Auto zurücklegen, rein elektrisch fahren können.
Mhm.
Und dann trotzdem aber zum Beispiel in den Ferien nach Italien fahren können, weil es eben einen Verbrenner mit einem Benzintank oder Dieseltank im Auto haben.
Mhm.
Ich kenne die Lage aus Kalifornien zum Beispiel. Ich meine, Kalifornien ist natürlich jetzt nicht Deutschland und ist auch nicht Bayern oder der Bayerische Wald. Jetzt rein von den Temperaturen und den Randbedingungen. Aber dort ist der Tesla wirklich ein Statussymbol und die Leute kaufen sie es wirklich, weil sie davon überzeugt sind und kaufen es rein freiwillig. Das heißt, da hat es eigentlich keine Lenkungsmaßnahme gegeben. Und ich denke, dass sich das auch immer mehr und mehr hier bei uns in Deutschland durchsetzen wird.
Mhm.
Natürlich unter den Randbedingungen einer starken Autoindustrie, die natürlich die letzten 100 Jahre, wenn man sagen will, oder mehr, immer sehr gute und immer bessere Verbrennungsmotoren entwickelt hat.
Mhm.
Die wirklich wahre Meisterwerke letztendlich sind und jetzt mehr oder weniger von dieser eingesessenen Technologie jetzt auf einmal umsteigen müssen auf etwas, was mehr oder weniger neu ist.
Muss ganz bei Null anfangen müssen dann, oder fast.
Man ist schon wesentlich weiter, aber es ist natürlich wirklich eine echte Umstellung.
Mhm.
Das muss man natürlich auch im wirtschaftlichen Umfeld von Deutschland verstehen. Aber natürlich gewisser Nachdruck von der Politik ist auf alle Fälle hilfreich.
Aber Sie finden jetzt grundsätzlich, dass freiwillig immer besser ist als Zwang bei sowas. Also wäre wahrscheinlich nicht zielführend, wenn man jetzt sagt, ihr müsst Elektroautos fahren. Das können sich viele auch nicht leisten, oder?
Das ihr müsst zum Beispiel findet zurzeit in China statt.
Mhm.
Da werden in größeren Städten wie Peking oder Shanghai überhaupt keine Verbrennungs-Kfz mehr zugelassen. Oder nur einzelne oder über Lotterien in etwa. Was aber zugelassen wird, sind Elektroautos. Aber was ich eben bis jetzt gehört habe, also das ist der Stand von vielleicht vor ein, zwei Jahren, sind die Leute einfach mit den Reichweiten nicht zufrieden.
Aha.
Die haben eben vielleicht so 200 Kilometer Reichweite oder 250 und das ist einfach zu wenig.
Mhm.
Wenn für ein reiner elektrisches Auto. Und wie gesagt, man merkt auch dort, dass die Leute das Auto kaufen müssen, weil sonst hätten sie einfach gar keins. Und aber trotzdem rein freiwillig da jetzt nicht drauf umgestiegen werden. Das ist bei uns natürlich nicht denkbar, ja, dass jetzt eine starke Lenkungswirkung von der Politik da jetzt aber mal eingebracht wird, wie es in China möglich ist. Deshalb denke ich schon, dass die Freiwilligkeit besser ist, aber ich gehe auch davon aus, dass wirklich zum Beispiel wirklich ein Verbrenner-Hybrid einfach dermaßen viele Vorteile hat, dass die Leute, wenn richtig gute Produkte herausgekommen sind, die nicht zum Beispiel einen kleineren Kofferraum haben, wie es zurzeit bei sehr aktuellen Modellen von Premium-Herstellern vorkommt, sondern wenn die dieselbe Kofferraumgröße haben und auch einen Verbrenner, das heißt auch ihre Reichweite haben, dass die Leute davon selbst überzeugt sein werden und das auch kaufen werden.
Mhm. Dann geht es von ganz allein. Was ist mit den alten Autos, die jetzt nur Verbrenner sind? Müssen wir die alle verschrotten oder kann man die irgendwie umrüsten?
Also eine nachträgliche Umrüstung, außer jetzt wirklich für wirklich sehr hochwertige Fahrzeuge, zum Beispiel, man sieht das bei Oldtimern, es gibt wirklich Oldtimer, die umgerüstet werden. Also eine nachträgliche Umrüstung ist rein aus Kostengründen und aus Gründen des Aufwands nicht besonders attraktiv, sagen wir so. Also so ein Auto ist überhaupt letztendlich eine Karosserie, die dafür ausgelegt ist, einen Verbrennungsmotor zu tragen, und da ist ein Getriebe drinnen, da ist eine Kardanwelle drinnen, da ist ein Differential drinnen und so weiter. Und das sind zum Beispiel alles Sachen, die ein serieller Hybrid gar nicht brauchen würde. Ja, das sind alles Bauteile, die eigentlich rausfliegen würden aus einem Auto, wenn man konsequent jetzt einen seriellen Hybrid einbaut. Also serieller Hybrid bedeutet Verbrennungsmotor, der einen Generator antreibt und der Generator mit einer zwischengeschalteten Batterie wieder einen Elektromotor, der direkt an den Achsen sitzt. Das bedeutet, man kann da schon mal eine ganze Menge Energie einsparen. Aber eine, wie gesagt, eine 1:1 Umrüstung stelle ich mir schwierig vor.
Mhm. Ja, schade eigentlich. Abschließend würde ich vielleicht noch ein bisschen rumspinnen wollen, so in die Zukunft. Wie könnten wir uns in, sagen wir mal, 50 oder sogar 100 Jahren fortbewegen? Können Sie sich sowas überhaupt vorstellen? Oder ist es jetzt komplett abgedreht, was ich hier versuche?
Also ich denke, dass die Effizienz der Fahrzeuge immer besser und besser werden wird. Das bedeutet, man wird einfach immer weniger Energie pro zurückgelegter Wegstrecke brauchen. Und es ist natürlich abzusehen, dass das autonome Fahren mehr und mehr in den Alltag vordringen wird. Natürlich ist das Fahren oder das, also mal so, das Lenken eines Fahrzeugs keine besonders einfache Sache, vielleicht für einen Menschen. Ja, für einen Menschen ist das, wenn er eine gewisse Übung drinnen hat, natürlich irgendwann einmal einfach, aber wenn das Ganze jetzt wirklich rein maschinell umgesetzt werden muss, also wenn das irgendwelche Algorithmen umsetzen müssen, ist das wesentlich, wesentlich schwieriger, als man sich das vorstellt. Und hier geht man natürlich auch Schritt für Schritt vor. Das bedeutet, das einfachste Szenario, also ich bin jetzt nicht der Spezialist, aber was ich so aus der Literatur entnehmen konnte, das einfachste Szenario ist zum Beispiel eine Autobahnfahrt, wo man einfach Spurwechsel hat und wo man nur den Abstand zum Beispiel kontrollieren muss. Schwieriger wird es dann schon zum Beispiel auf irgendwelchen Bundesstraßen oder Landstraßen, und das schwierigste Szenario ist dann natürlich die Innenstadt, wo viele, weiß nicht, zum Beispiel viele Leute herumlaufen, Fahrräder, querender Verkehr. Das muss alles einmal nicht nur von irgendwelchen Algorithmen in Echtzeit begriffen und festgestellt werden können. Das muss auch wirklich am besten zu 99,99% funktionieren und nicht nur zu 80%, weil 80 ist natürlich zu wenig.
Ja, und Sie sehen in 100 Jahren jetzt immer noch Fahrräder auf den Straßen?
Naja, es gibt Fahrräder. Wenn man in die Zukunft schaut, braucht man eigentlich nur in die Vergangenheit schauen. Was hat sich in den letzten 100 Jahren verändert? Man kann einmal davon ausgehen, dass die Leute vor 100 und vor 200 Jahren genauso intelligent waren wie wir. Das heißt, wirkliche Revolutionen sind eigentlich eher selten, aber sie kommen vor. Aber es ist davon auszugehen, dass es in 100 Jahren genauso Menschen geben wird, die gerne in ihrer Freizeit oder auch zum beruflichen Zweck Fahrräder fahren werden, solange Menschen dran Spaß haben.
Bestimmt. Wir sind schon am Ende der Zeit. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Sternert. Das war der Campus Talk von Radio Webwelle. Danke.
Vielen Dank.